Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer zeitlosen Figur der Weltliteratur, Don Quixote. Ja, er ist wieder da, der Held von Miguel Cervantes, durch die magische Hand eines anderen Weltklasse-Schriftstellers, durch Salman Rushdie. Mit den Mitternachtskindern wurde er zum Weltstar. Ein anderer Roman, die satanischen Verse, machten ihn zum Gejagten. 1989 verhängte der damalige iranische Ayatollah Khomeini eine Fatwa über ihn, ein religiöses Todesurteil, und mehr als 10 Jahre lebte der Autor unter schwerster Bewachung. Dieses finstere Kapitel ist für Salman Rushdie inzwischen abgeschlossen. Die Bedrohung hat sich verflüchtigt. Er lebt unbehelligt in New York und am vergangenen Wochenende haben wir ihn in Berlin getroffen, wohin er zur Premiere seines neuesten Romans gereist ist. Über jene Fatwa wollte er gar nicht mehr reden. Das sei seit 20 Jahren kein Thema mehr für ihn. Und so haben wir uns gleich dem Roman gewidmet. Quixote heißt er schlicht. Und tatsächlich erweckt Salman Rushdie den großen Don des Miguel Cervantes zu neuem Leben in Gestalt eines älteren US-amerikanischen Handelsreisenden mit indischen Wurzeln namens Ismail Smile. Wie kam er denn auf diese Idee?
You know, I wanted to write a book which was a panoramic look at America.
Ich wollte schon seit längerer Zeit eine Gesamtschau von Amerika entwerfen, während ich im vorherigen Buch im Goldenen Haus mich auf New York City konzentriert hatte. Dachte ich, jetzt muss ich mal raus aus der Stadt. Mir schwebte eine Art Road-Movie oder ein Road-Roman vor. Ein Thema, das ja eine lange Geschichte in der amerikanischen Kultur hat, von Jack Kerouac angefangen bis hin zu Easy Rider. Dieser Wunsch traf zufällig zusammen mit dem Wunsch eines Verlegers, ich möge doch etwas zum 400. Jubiläum von Cervantes schreiben. Ich las also dieses Buch nach langer Zeit wieder einmal und dann sprang es mich geradezu an, diese beiden Hauptgestalten, Don Quixote und Sancho Panza, neu erstehen zu lassen. Nicht genau so wie dort in dem Roman in meinem Fall, aber doch als eine Art Gesamtschau auf dieses Amerika von heute. Und eines gefällt mir ja besonders an dem Roman von Cervantes. Während er uns das ganze Buch über erzählt, dass sein Hauptheld Don Quixote eben verrückt sei, kommt er am Schluss des Buches zu dem Schluss, er sei eigentlich genau so wie er. Und er sagt, die Welt um uns ist verrückter als ich selbst.
And I wanted to say something of the same thing.
Vor 400 Jahren haben dem alten Don Quixote die damals allgegenwärtigen Ritterromane den Sinn für die Realität vernebelt. Ihr moderner Ritter, Mr. Rushdie, wird Opfer eines anderen Mediums, nämlich dem Fernsehen. In zahllosen Motels schaut Ismail stundenlang TV und das ist seine Wirklichkeit. Und dort entdeckt er dann auch seine Dulcinea namens Salma R., eine Art zweiter Oprah Winfrey. Haben Sie diese Heldin auch selbst im Fernsehen entdeckt?
You know, a lot of the novel is about immigrants, you know, so the, all the main characters, including Quixote and Salma.
Ja, ich wollte in diesem Buch ein Hauptthema immer wieder bearbeiten, eben die Einwanderer. Und die Hauptgestalten, sowohl Quixote selbst wie auch Salma R., sind ja indischer Herkunft. Salma R. stammt aus Bombay. Ich selbst stamme auch aus Bombay, aus dieser filmbesessenen Stadt. Ich weiß schon einiges über Bollywood. Und auch Salma R. kommt ja als Produkt aus Bollywood heraus. Sie schafft es als eine der wenigen, dann diesen Schritt von Indien in die westliche Fernsehwelt zu schaffen. Zunächst mal als Schauspielerin im Kino und dann eben als Fernsehstar. Das ähnelt ganz meiner eigenen Geschichte. Ihr Name ähnelt dem meinen sehr stark und insofern ist sie meine Vertreterin in dem Buch.
She's kind of my representative in the book. See, what's interesting to me is that he falls in love with this image on television.
Was mich hier so in Bann schlägt, ist, dass eben Quixote sich in das Bild verliebt. Das Bild von Salma R., wo sie schön, reich, perfekt, erfolgreich, glamourös ist. Also im Grunde völlig außerhalb seiner Reichweite. Wir lernen sie in diesem Buch im echten Leben kennen als eine ganz andere Persönlichkeit. Wir stellen fest, sie wurde in der Kindheit sexuell missbraucht. Sie leidet an Depressionen, an einer bipolaren Störung und als Folge daraus wird sie zur Drogenabhängigkeit getrieben. Das heißt, ihre Realität sieht ganz anders aus als ihr Bild im Fernsehen.
Aber dieses Bild von Salma R. begleitet nun ihren Quichotte. Es beginnt ja die mittelalterliche Queste, die Suche nach der Geliebten. Auf nach New York geht es, seine Rosinante ist ein alter Chevrolet. Und dann heißt es an einer Stelle, was ist Stan ohne Olli? Was ist Simon ohne Garfunkel? Was ist Don Quichotte ohne Sancho Panza? Der muss auch noch kommen und bums sitzt er plötzlich neben ihm im Auto. Das ist, glaube ich, der Zauberstab von Salman Rushdie, der hier gut gewirkt hat, nicht wahr?
Yes, this is a Quichotte is a lonely man.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist Quichotte ein sehr einsamer Mann. Er verbringt seine Zeit in Motels und schaut ständig fern. Er hat nie eine Frau gehabt, war nie verheiratet, hat keine Kinder. Sein Bedürfnis nach einem Kind ist aber so stark, dass er dann tatsächlich mit einem Art Zaubertrick sich so einen Jugendlichen erschafft aus seinem Gedanken heraus. Er nennt ihn Sancho, und zwar auf dem Beifahrersitz seines Wagens. Zunächst mal ist es nur eine Einbildung. Nur Quichotte selbst kann dieses Geschöpf sehen, das zunächst schwarz-weiß ist und dem er Vaterschaft zuspricht. Aber dieses Geschöpf entwickelt eine so starke Sehnsucht danach, echt zu werden, dass er nach und nach tatsächlich zu einer echten Gestalt wird und aus dieser Schwarz-Weiß-Perspektive herauskommt. Und er, obwohl der Vater seinen Sohn Sancho nannte, meine ich, dass er viel stärker mit Pinocchio zu vergleichen ist. Ebenfalls die Geschichte eines Vaters, der aus Sehnsucht nach einem Kind eine Art hölzernes Bengele erschafft, das dann aufgrund eigener Sehnsucht nach dem Leben zum echten Kind wird. Und genau das geschieht in diesem Buch auch.
It's really Don Quixote meets Pinocchio.
Zur Literatur kommen wir auf jeden Fall noch, die Sie in Ihren Roman einspeisen, Salman Rushdie. Aber Sancho steht erstmal für ein Leitmotiv auch in diesem Roman, nämlich Anything can happen. Alles kann immer passieren. Und das wird auch zum Leitmotiv, zum geistigen Leitmotiv für das Amerika in diesem Roman. Das Land, wo Männer, die im Fernsehen Präsidenten spielen, wirklich Präsident werden, wie es an einer Stelle heißt. Ist dieses Buch, Mr. Rushdie, Ihr literarischer Kommentar zum Amerika unter Donald Trump?
Well, the words Donald Trump don't occur in the novel.
Nun, der Name Donald Trump kommt in diesem Buch aus einem guten Grunde nicht vor. Die USA, Amerika sind viel interessanter als Donald Trump. Jedenfalls wollte ich diese Zeit der Spaltungen einfangen, die Zeit, in der ein ganzes Land sich in beständiger Verwandlung befindet, ein Augenblick, den wir erleben, wo alles geschehen kann, wo das Surreale plötzlich zum Alltag wird. Ich wollte eben das einfangen, diese beständige Verwandlung, auch in dem Buch. Das Buch verwandelt sich selbst, während sie über die Straßen ziehen. Dieses Buch erscheint in ganz unterschiedlichen Gattungszugehörigkeiten. Es kann mal als ein traditioneller Roman erscheinen, als Science-Fiction-Drama, als absurdes Theaterstück. Dann wiederum ist es sehr nahe dran an den Gefühlen, an der Natur, wie sie uns umgibt. Es ist naturalistisch. Es ist also ein Abbild dieser beständigen, durch Verwirrungen durcheinander getriebene Realitäten, unterschiedliche Realitäten, die dann unsere echte Wirklichkeit ausmachen. Also eine Zeit beständigen Umbruchs, beständiger Verwandlung, das soll in dem Buch wiedergegeben werden.
The structures of life seem to be unstable and transformation is everywhere.
Es ist aber auch eine wirklich schöne und sehr humoristisch durchgeführte Idee, vor allem diesem aus dem Nichts in dieses Amerika gefallene Sancho ganz viele politische Reflexionen zu geben. Also er denkt über die Verhältnisse um ihn herum nach. Er spricht etwa mal von unserem Präsidenten, der wie ein Weihnachtsschinken aussieht und wie Chucky die Mörderpuppe spricht. Und dann sagt er, ich versuche wirklich zu verstehen, wie dieses Amerika jetzt ist, sagt er. Versuchen Sie das auch, Salman Rushdie, mit dieser Geschichte für sich selbst Amerika besser zu verstehen?
Yeah, I mean, I think that is a very important part of it. You know, I think the actually the last three novels that I've written.
Ja, das macht einen wichtigen Teil des Buches aus. In meinen letzten drei Romanen habe ich ja überhaupt auf je unterschiedliche Art versucht, diesen gegenwärtigen Moment einzufangen. Dabei habe ich ganz unterschiedliche Techniken verwendet. In meinem vorletzten Buch in den arabischen Nächten eher etwas märchenhaft Fabulierendes, im Goldenen Haus dann wieder etwas stärker Naturalistisches, eine Art gesellschaftskritischen Roman habe ich damit geschrieben. Und in diesem Buch hier verwende ich fast alle möglichen literarischen Techniken. Zweck ist es dabei, mich eben diesem Land, dieser Welt, wie sie sich jetzt darbietet, so zu nähern, dass ich sie verstehen kann. Und in einem Augenblick, wo die Welt so aus den Fugen ist, so seltsam erscheint, dachte ich, muss der Roman sich dem anpassen. Er kann auch nicht mehr ein traditionell erzählender Roman sein. Er muss sich seinem Gegenstand angleichen. Er muss also selbst sehr merkwürdig werden. Ich bin also der Meinung, realistische Erzähltechniken sind hier ungenügend, um diese ins Surreale abgeglittene Welt abzubilden und um wirklich und wahrhaftig die Welt so zu schildern, wie sie ist, muss der Roman ausgesprochen verrückt und durchgedreht erscheinen. Und hier ist das also tatsächlich ein Versuch, das heutige Amerika einzufangen, in dieser verrückten Verfasstheit. Zugleich auch die Geschichte eines Vaters und eines Sohnes, die ja ebenfalls versuchen, miteinander ein Verhältnis aufzubauen.
We're also trying to make a relationship with each other. That's the other part of the book.
Wir sind im Gespräch mit Salman Rushdie über seinen neuen Roman Quichotte, der auch eine ganze Menge fantastisch-magischer Literatur enthält. So wird Sancho etwa begleitet von einer sprechenden italienischen Grille, die direkt aus dem Pinocchio-Roman aus Italien herübergeflogen ist. Eugène Ionescos Rhinoceros taucht in New Jersey auf und Quichotte selbst tritt in einen fantastischen Dialog mit der Statue von Hans Christian Andersen im New Yorker Central Park. Das Surreale und das Absurde bieten die präziseste Beschreibung der Realität, heißt es an einer Stelle. Und ich habe Salman Rushdie gefragt, ob also nur diese Form von magisch-fantastischer Literatur für ihn Ausweg und Hoffnung bietet.
Ja, mehr oder minder kann man das so sagen, wie Sie das formuliert haben. Eines möchte ich anführen, obwohl der Autor in dem Buch nicht erwähnt wird, schwebt er mir doch ständig vor, das ist Kafka. Sobald man von Verwandlung spricht, muss man natürlich an diese Erzählung von Kafka denken. Dieses Buch ist tatsächlich ein Versuch, die persönliche Verwandlung ins Kosmische, ins Welthafte insgesamt zu vergrößern. Und was ich immer an Kafka bewundert habe, ist, dass er im Einzelnen stets komisch oder lächerlich erscheinen mag. Also die Art, wie er erzählt, ist eben zum Lachen, ist komisch. Zum Beispiel ist jedes einzelne Kapitel im Roman das Schloss eigentlich als Comic zu verstehen oder ist eine Art Komödie. Die Gesamtwirkung ist dann eine ganz andere. Und ich glaubte eben, ich könnte davon etwas lernen, indem ich dieses Komödiantische, das Surreale im Einzelnen beschrieb, dachte ich, kann ich dann eine ganz andere Gesamtwirkung erzielen.
But what it adds up to is something else.
Quichotte und Sancho werden aber auch mit vielen ganz konkreten amerikanischen Realitäten konfrontiert. Sie treffen auf weiße Rassisten, sie geraten in einen Bar-Shootout, in eine Schießerei und eine ganz drastisch realistische Spur ist auch ja die verbreitete Drogensucht durch Schmerzmittel, die sogenannten Opioide. Und hier kommt Quichottes Cousin ins Spiel, der das Zeug nämlich herstellt. Ja, und Selma R. ist abhängig auch von dieser Droge. Ist ja diese Droge auch für Sie eine Metapher für den Zustand Amerikas, wie Sie ihn sehen?
Well, it's a way of looking at a kind of American tragedy of isolation.
Ja, so kann man das sehen. Dieses Thema, das Sie da ansprechen, behandelt ja eine amerikanische Tragödie, die sich aus der Isoliertheit, aus der Vereinsamung der Menschen ergibt, aus dem Zustand einer zerbrechenden oder zerbrochenen Gesellschaft, die in die Sucht hineintreibt. Eine Hauptgestalt des Romans, der Cousin von Don Quixote, dieser Dr. Smile, ist ein Unternehmer, der skrupellos Schmerzmittel verkloppt an Menschen, die das nicht brauchen. Und das ist eine echte Geschichte, die sich so ähnlich tatsächlich zugetragen hat. Auch die Gestalt dieses Unternehmers gibt es in der Realität, übrigens auch indisch-amerikanischer Herkunft. Ich hatte vor Jahren schon mal Studien zu diesem Mann angestellt. Er ist übrigens mittlerweile im Gefängnis gelandet. Diese Geschichte ist also abgeschlossen. Aber das war für mich der Zugang zu einem echten Notstand in Amerika. Sie wissen, etwa 50.000 Menschen, die an einer Überdosis in Amerika jedes Jahr sterben, von diesem Schmerzmittel, das sie eigentlich nicht brauchen. Und das musste dann auch in diesem Roman angesprochen werden, denn diese Todesfälle ereignen sich mehr in den großen Flächenstaaten, nicht so sehr in den Städten an der Küste. Wenn nun Don Quixote diese Reise durch die USA antritt, dann muss er ja auch auf dieses Thema stoßen, ebenso wie er dem Rassismus begegnen wird, der ja auch höchst real ist. Also, Sie haben recht, es ist eine Metapher, zugleich aber spricht es ein ganz reales Problem an.
Auch Selma R. macht in ihrer TV-Show Amerika zum Thema. In einer ihrer Shows spricht sie nicht vom Terrorismus, sondern vom Errorismus in Amerika. Das ist natürlich ein hübsches Wortspiel. Was meint sie denn damit?
Well, I guess errorism is the advancement of ignorance over knowledge.
Ja, unter Errorismus kann man das Übergewicht des Nichtwissens über Erkenntnis bezeichnen. Also blanke Ignoranz, zum Beispiel bei Impfgegnern, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Oder Menschen, die leugnen, dass es einen Klimawandel gibt oder die glauben, dass die Erde flach sei. Weit verbreitetes Narrentum, das wir immer stärker sehen und das natürlich bekräftigt wird durch unsere Informationstechnologien, die zugleich auch Desinformationstechnologien sind. Sie haben ja diese Ignoranz noch bestärkt. Ja, also ganz offen trägt mein Roman diese Absicht vor, ein satirisches Porträt des heutigen Amerika zu liefern. Zugleich aber ist ein wichtiges Thema auch die Liebe. Liebe in ganz unterschiedlicher Gestalt, selbstverständlich auch als diese blinde Obsession, die Quixote für Selma hegt, die romantische Liebe, aber auch andere Formen der Liebe, die Liebe von Vater und Sohn, die versuchen, hier am Beispiel von Quixote und Sancho eine echte Beziehung aufzubauen, aber auch die Liebe zwischen Bruder und Schwester. Quixote hat ja eine Schwester, mit der er den Kontakt abgebrochen hat. Er versucht, diese Wunde zu heilen. Und ich meine tatsächlich, gegen diese völlig aus den Fugen geratene Welt kann man hier als erlösende Kraft Liebe einführen. Die Liebe ist tatsächlich in ihren unterschiedlichsten Formen ein Heilmittel gegen diesen heillosen Zustand.
That redeeming quality is love and love of different kinds, not just romantic love.
Am Ende wird er, Quixote, seine Dulcinea treffen, aber ganz anders, als er sich das vorstellt. Das dürfen wir natürlich keinesfalls verraten, Salman Rushdie. Die ganze Geschichte wiederum, die wird erzählt von einem Schriftsteller, den sie sich ausgedacht haben und der auch eine wichtige Romanfigur eigentlich ist in diesem Buch. Er ist ein Autor, der ja eher so drittklassige, wenig erfolgreiche Spionageromane schreibt. Und irgendwann erkennt er, dass Quixote und er selbst immer mehr verschmelzen, dass sie keine getrennten Wesen mehr seien, sondern eins. Ging es Ihnen denn beim Schreiben auch so?
I think that's true, yes.
Ja, das stimmt. So kann man das sehen. Dieser zweite Erzählstrang in dem Buch, also die Geschichte des Autors, der dieses Buch schreibt, ist ja auch tatsächlich wichtig und hat auch mit mir, also mit dem Autor hinter diesem erfundenen Autor zu tun. Und ich zeige hier auch, wie sich eine Gestalt, eben dieser Autor, beständig verwandelt und wie der Autor des Buches sich auch verwandelt in den realen Autor, also mich selbst, dass er dieser Autor es ist, der selbst diese Geschichte mit der Schwester zu heilen versucht, dass er auch dieses Ding am Laufen hat mit Selma. Also hinter diesem imaginären Autor steckt tatsächlich der reale Autor. Und was man bei Quixote eben wirklich hervorheben muss, ist sein unverbesserlicher Optimismus, seine Zuversicht, mit der er auf die Welt zugeht, die eben eigentlich nicht besonders liebenswürdig erscheint. Auch sein Vorschuss an Vertrauen, den er allen Menschen entgegenbringt, als würden sie sich jeweils ihm gegenüber sehr anständig zeigen, auch wenn es dann sich um Rassisten handelt. Also diese grundsätzlich zuversichtliche Haltung ist auch meine. Auch ich bin überhaupt nicht zur Verzweiflung geneigt. Meine Freunde schelten mich oft wegen meines unnachgiebigen Optimismus und sagen, Das kann man doch so nicht sehen, aber ich selber sehe mich auch so, wie Quichotte sich sieht. Ich wollte diesen Wesenszug auch der Gestalt des Quichotte verleihen. Eine Welt, die eben selbst nicht besonders gnädig ist, mit unerbittlichem Optimismus anzugehen.
Und ich denke, wir haben das in common.
Wie immer in der Roman Salman Rushdie mischen sie High and Low, die populäre Kultur mit der klassischen. Viel Musik kommt auch vor. I like to watch things on TV, bei Lou Reed zum Beispiel. Und Sancho verrät an einer Stelle seine Liebe zur Musik von U2. Das ist eine kleine Hommage von Ihnen selbst, nicht wahr? Sie sind ja befreundet mit Bono, dem U2-Sänger. Er hat Sie damals in den Jahren der Bedrohung unterstützt, sogar bei Konzerten auf der Bühne geholt. Sind Sie noch in Kontakt?
Ja, wir sind immer noch gut befreundet. Sie haben ja auch eine Zeile von Lou Reed genannt. Auch mit ihm bin ich gut befreundet. Und was kann man denn für Freunde tun, wenn man sie nicht in das eigene Buch hineinschreibt? Das kann man doch mindestens tun.
Perfectly natural thing to do.
Salman Rushdie, vielen Dank für dieses Gespräch.
Thank you.
Salman Rushdie exklusiv im Deutschlandfunk Kultur. Sein Roman Quichotte ist jetzt im Bertelsmann Verlag auf Deutsch erschienen, von Sabine Herting übersetzt, mit 464 Seiten zum Preis von 25 Euro. Gestern haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur den 90. Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger gefeiert. Ein anderer bedeutender deutscher Schriftsteller wäre heute 90 Jahre alt geworden, Michael Ende. Er ist schon 1995 gestorben. Der Verfasser der unendlichen Geschichte von Momo und Jim Knopf, mit dem Lokomotivführer begann der junge Michael Ende seinen literarischen Weg mit sagenhaften Auflagenzahlen und Weltruhm schließlich. Was man aber oft vergisst, waren die Skepsis und Kritik, mit denen Michael Ende immer wieder konfrontiert wurde. Und jetzt erinnert unser Autor Andy Hörmann auch einmal an diese Seite des Erfolgs von Michael Ende, ja, die sich sogar musikalisch niedergeschlagen hat, wie Sie gleich hören werden.
Die unendliche Geschichte.
Bastian wurde abwechselnd heiß und kalt. Eine Geschichte, die niemals zu Ende ging. Das Buch aller Bücher.
Michael Ende!
Wütender antiautoritärer Trash-Punk von Tokotronic. Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. Ein Stück auf ihrem 1995 erschienenen Debütalbum.
Wir haben den Song dann nicht mehr gespielt, weil der Mann gestorben war und weil der Song ein bisschen missverstanden wurde als eine Art Schmähung von ihm.
Mit den Eltern aller Schichten willst du uns vernichten.
Schon der Albumtitel klingt damals nicht zufällig nach Michael Ende. Nach der verlorenen Zeit.
Wir brauchen jede Stunde, Minute, Sekunde der gesamten Menschheit.
Meine Zeit lasse ich mir nicht stehlen von niemandem.
Der Sänger und Texter von Tokotronic, Dirk von Lozo, reflektiert gut 25 Jahre nach Veröffentlichung des Songs sein jugendliches Aufbegehren gegen das Werk des bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautors.
Es ging ja darum, dass man sich sozusagen als eine Generation definiert, die von dem Mann versaut, aber doch auch auf eine Art geprägt ist, weil wir aus dieser Generation kommen, als die Bücher von Michael Ende eben als Kinderbücher von Eltern, Lehrern, Verwandten und so weiter einem zugetragen wurden, als etwas, was man lesen soll, das sei wertvoll. Und wir haben aber schon als Kinder erkannt, dass das Mist ist.
Aber der große Fantast eigentlich der deutschen...
Er ist kein guter Fantast.
Aber der erfolgreichste Fantast der neueren deutschen Literatur. Die Bücher von Michael Ende haben weltweit eine Gesamtauflage von mehr als 30 Millionen, übersetzt in 40 Sprachen.
Ich fand es schon als Kind blöd. Also Jim Knopf ist ein sehr schönes Buch, das muss man sagen.
So, Jim, alter Junge, jetzt geht's los.
In Ordnung, Lukas.
Also das ist fast ein Buch, was eine deutsche Geschichte der Nazizeit, Völkermord und so aufarbeitet. Das ist schon gar nicht uninteressant, aber die unendliche Geschichte und Momo finde ich fürchterlich. Also würde ich meinen Kindern nicht zu lesen geben. Hätte ich Kinder.
Kritik hagelte es schon zu Lebzeiten von Michael Ende. Seine Texte seien eskapistisch. Sie verführten zur Weltflucht.
Seine ganze unendliche Geschichte ist eigentlich gerade die Parabel dazu, dass eben Weltflucht ein Unsinn ist.
Roman Hocke, langjähriger Verleger und Freund von Michael Ende. Heute ist er Nachlassverwalter seiner Werke.
Bastian kommt zwar in eine fantastische Welt, ja, die Welt der unendlichen Geschichte, verliert sich dort auch, aber findet sich zum Schluss und kommt verändert in unsere reale Welt zurück und gestaltet sie plötzlich ganz anders und wird auch ein anderer.
Kindliches Träumen, grenzenlose Hoffnung und der bedingungslose Glaube an die Kraft der menschlichen Imagination. Es ist die Tugend einer Art reflektierten Traumwandelns, die Michael Ende mit dutzenden Büchern seinen Lesern ans Herz legt. Im Mega-Bestseller Die unendliche Geschichte hat er als 50-Jähriger die Trennlinie zwischen Realität und Fantasie, zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt verschwimmen lassen. Kinder- und Jugendbuchautor, das wollte Michael Ende eigentlich nie sein.
Warum schreibe ich für Kinder? Schon hier stocke ich und sehe, dass ich mir die Frage anders stellen muss, um weiterzukommen. Denn im Grunde schreibe ich überhaupt nicht für Kinder.
In dem von Gerd Heidenreich gelesenen Essay über das ewig Kindliche aus dem 1994 erschienenen Buch Michael Endes Zettelkasten, Skizzen und Notizen formuliert das der Schriftsteller so:
Ich habe mich mein Leben lang dagegen gewehrt, das zu werden, was man heutzutage einen richtigen Erwachsenen nennt, nämlich jenes entzauberte, banale, aufgeklärte Krüppelwesen, das in einer entzauberten, banalen, aufgeklärten Welt sogenannter Tatsachen existiert.
Was steckt also drin im Werk von Michael Ende, in seiner fantastischen Literatur? Philosophie, Ethik, Moral. Doch vor allem auch die Inspiration zum Träumen jenseits von Bildungswesen und Leistungsgesellschaft. Es ist eine Art humanistischer Hyperrealismus, der die Texte von Michael Ende so zeitlos macht. Fantasy for Future. Auch mit geballter Faust und Wut im Bauch. Der Zorn im Tokotronic-Song von 1995 gegenüber dem großen Phantasten Michael Ende relativiert sich, wenn Dirk von Lozo heute bekennt:
Ich bin jemand, der, wie soll ich sagen, also ich habe so eine Seite, die sehr dem Phantastischen zugeneigt ist.
Also doch, der Musiker Dirk von Lozo in An die Hörmanns Erinnerung an Michael Ende. Heute wäre der Schriftsteller 90 Jahre alt geworden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da beschäftigen uns jetzt das Buch des britischen Neuropsychologen und Wissenschaftsjournalisten Paul Brooks, das jetzt auf Deutsch unter diesem Titel vorliegt: Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne über die Liebe, die Trauer und das Ich. Unsere Kritikerin im Studio, das ist Susanne Billig, diese Überschrift, Frau Billig, die klingt ja sehr, sehr poetisch. Wie geht Paul Brooks denn diese drei Riesenthemen an, Liebe, Trauer und das Ich?
Ja, er nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf einen Tauchgang in den Strom seines eigenen Bewusstseins. Also er mischt Träume, von denen er erzählt, Tagebuchnotizen, Fallgeschichten aus der Neurologie, philosophische Überlegungen, dann gibt es griechische Mythen und so weiter. Und das alles gruppiert sich um ganz große Themen, eben die Themen des Titels, der Tod, warum fürchten wir denn eigentlich, wohin verschwinden denn die Verstorbenen, das Ich wie real, bin ich eigentlich wie real, sind meine Erinnerungen, die Liebe, ist es Schicksal oder Zufall, mit wem wir zusammenkommen? Und dann eben für ihn auch wichtig die Frage, warum weben wir oder unser Gehirn aus all dem, was wir erleben, eigentlich immer so große Metageschichten?
Das hört sich jetzt aber sehr anspruchsvoll, fast metaphysisch an, ein bisschen unübersichtlich aber auch. Kommt man denn da als Leser und Leserin mit?
Ja, so griffig und emotional packend wird das Buch, weil es eine starke Rahmengeschichte gibt. Und das ist, sind die letzten Lebensjahre, die er mit seiner Frau verbracht hat, die an Brustkrebs gestorben ist. Davon erzählt er viel, von Momenten mit ihr, Momenten der Liebe, letzte Reisen ans Meer. Dann gibt es so letzte große Worte, die sie gesprochen hat. Da kommt er immer wieder drauf zurück. Da hat sie gesagt, du weißt nicht, wie wertvoll das Leben ist. Du denkst, du wüsstest es, aber du weißt es nicht. Es ist natürlich großes Kino, auch ein bisschen melodramatisch. Und das zieht doch hinein in die Lektüre, obwohl die so ein bisschen sperrig ist in ihrem Genre-Mix.
Nun hat der Autor ja einen Hintergrund als klinischer Neuropsychologe. Welche Rolle spielt das in diesem Buch?
Ja, das ist schon wichtig für ihn. Er spricht gern über sein Forschungsgebiet, eben sehr anschaulich mit diesen Fallgeschichten von Menschen, die ihr Gedächtnis verlieren oder die irgendwo rechts oben über ihrem Kopf Stimmen hören. Oliver Sacks lässt grüßen, wobei er das ausdrücklicher hier mit Fragen zur Philosophie des Geistes verknüpft. Damit beschäftigt sich ja die Neuropsychologie mit der Beziehung zwischen Gehirn und Geist. Und dieser wunderbare Geist, mit dem wir jetzt hier sprechen und hören und kreativ die Welt gestalten und musizieren, der ist aus neuropsychologischer Perspektive natürlich ziemlich fragil. Also ein Unfall, ein Hirntrauma, eine geplatzte Ader und diese ganze Persönlichkeit löst sich auf. Und dieses substanzielle Ich entpuppt sich dann als Produkt von elektrischen Schaltkreisen, die funktionieren oder nicht. Und im Automaten, jetzt so in seiner Weltsicht, wenn man da reinguckt, dann ist da niemand. Und solche Erkenntnisse lässt er dann auf seine Trauer prallen. Wohin ist denn die Frau verschwunden, die Verstorbene, die es vielleicht nie gab, weil sie eigentlich nur elektrische Schaltkreise war?
Aber wie hilft Ihnen denn sein naturwissenschaftlicher Hintergrund, wenn es daran geht, mit dieser Trauer zurechtzukommen? Geht das denn?
Also er liebt die Stoiker, liest viel Seneca, das ist noch nicht Naturwissenschaft, aber so der Weg der Vernunft, und die mahnen ihn, seine Zeit nicht zu verschwenden und sein Gehirn vernünftig zu benutzen und sein Herz zu zeigen in Liebe und Dankbarkeit, das hilft ihm sehr. Er staunt gerne über die Weiten des Kosmos und die Galaxien, die durch Raum und Zeit fliegen, und er beschäftigt sich mit der Quantenwelt und wie die so seine Logik ad absurdum führt, das ist sehr poetisch geschrieben. Die knallharte Seite seines Naturalismus, die hält nicht so wirklich den schmerzhaften Fragen stand. Also er hält die Welt für sinnlos. Es gibt für ihn keinen übergeordneten Rahmen, okay. Aber er flirtet auch noch heftig mit Maschinenmetaphern. Also das Herz ist eben doch nur eine Pumpe, schreibt er, und das Gehirn ein elektrochemischer Supercomputer. Das ist natürlich keine warme Jacke. Die hält ihn nicht warm in seiner Trauer, aber es ist eben seine Überzeugung und er behält sie an.
Das hört sich an, als ob sie auch hin und her geworfen worden wären bei der Lektüre.
Das stimmt. Manchmal habe ich gedacht, jetzt wirst du mir zu unübersichtlich, aber dann kommen wunderschöne poetische Passagen, die einen sehr mitnehmen. Es ist ein vielfältiges Buch.
Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Über die Liebe, die Trauer und das Ich, so heißt das. Offensichtlich interessante Buch von Paul Brooks in deutscher Übersetzung, die Annabelle Zettel besorgt hat, im CH Beck Verlag erschienen. 320 Seiten, kosten 26 Euro. Susanne Billig hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Herzlich willkommen heute Abend hier im Studio der Schaubühne.
Die Berliner Schaubühne hat sich mit Hannah Arendts philosophischem Hauptwerk The Human Condition beschäftigt. Es erschien 1958 zuerst in englischer Sprache, zwei Jahre später unter dem Titel Vita Activa in deutscher Übersetzung. Es geht um den Menschen als handelndes Wesen, fähig, etwas anzufangen. Worin besteht ein aktives Leben und warum fällt es so schwer?
Wir sind sozusagen zum Sprechen befähigt und zum Handeln potenziell begabt. Aber das große Problem ist, dass ja nur weniger Menschen diesen öffentlichen Raum bekleiden.
The Human Condition nach Hannah Arendt in einer Bühnenadaption von Patrick Wengenroth, Bettina Ehrlich und dem Ensemble. Heute um 19.30 Uhr in der Schaubühne in Berlin.
One evening when the sun went down and the jungle fire was burning.
Raum heißt der Bestseller von Emma Donoghue. Der gleichnamige Film ist morgen auf Arte zu sehen.
Ich glaube, Sie hören uns noch immer nicht.
Das Mädchen Joy wird seit Jahren in einem fensterlosen Gartenschuppen gefangen gehalten. Hier wird sie von ihrem Entführer vergewaltigt. Hier brachte sie ihr Kind, den jetzt 5-jährigen Jack, zur Welt. Für ihn ist der Schuppen, Raum genannt, die ganze Welt.
Du weißt doch, dass Alice nicht immer im Wunderland war.
Sie fiel viel, viel vorher in ein riesiges Loch.
Genau, und ich war nicht immer im Raum.
Raum, nach dem Buch von Emma Donoghue. Morgen am Mittwoch um 19:45 auf Arte.
Du wirst sie lieben.
Was?
Die Welt.
Wie reagieren auf den politischen Rechtsruck? Das ist eine der Kernfragen unserer Zeit. Die Dramaturgin und Autorin Enis Maci hat in ihrem Buch Eiscafé Europa die mediale Vorgehensweise rechter Gruppen, vor allem auf Instagram, analysiert. Sie erzählt darin, wie zum Beispiel das Gedankengut der Identitären als einer der am besten vernetzten rechten Gruppen in Europa mit scheinbar harmlosen Posts und Fotos im Mainstream einer jungen Zielgruppe ankommt. Morgen am Mittwoch liest und diskutiert Enis Maci in Essen.
Ein Mädchen sitzt da auf ihrem Bett in Strapsen, trinkt einen Kaffee, hat hier ein bisschen vegane Schokolade und liest jetzt irgendwie Carl Schmitt. Dann liest sie Götz Kubitschek. Dann liest sie ein paar Gedichte von Sylvia Plath, weil sie ist auch ein Mädchen und hat Gefühle.
Enis Maci, Eiscafé Europa. Die Autorin liest morgen am Mittwoch um 20 Uhr im Rahmen des 15. Literaturfestivals im Allianzhaus in Essen.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Einfachmann und das war dann auch die Lesart für heute hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.